Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ich möchte heute über das Würstchen-Syndrom sprechen. Wissenschaftlich erwiesenes Syndrom, dass sich Menschen als Würstchen vorkommen. Man ist sich noch nicht ganz im Klaren, ob es Frankfurter Würstchen oder Wiener Würstchen oder Thüringer Rostbratwürste sind. Wobei bei der Thüringer Wurst ist man beinahe so weit zu sagen, die kann es nicht sein, weil sie so gut ist. Die Schweizer kennen dieses Syndrom eher unter einem anderen Namen. Sie nennen das nämlich Würmli-Syndrom. Ja? Versteht ihr das Wort Würmli? Ja? Würmchen-Syndrom. Und ich möchte euch sagen, wie Jesus Christus dieses Syndrom weckt und wie er diesem Syndrom begegnet. Denn bereits im Neuen Testament, in den Evangelien, wird sehr klar, dass dieses Würmli-Syndrom, dieses Würstchen-Syndrom präsent ist, auch ganz präsent im Leben seiner direkten Jünger, die mit ihm unterwegs sind. Von daher kommt ja auch die Erkenntnis, dass es vorhanden ist und dass es überwunden werden kann. Und ich möchte euch heute auf der einen Seite aufdecken, dass es vorhanden ist, und auf der anderen Seite möchte ich euch einen Lösungsansatz geben zum Würstchen-Syndrom. Für uns hier in diesem Teil Deutschlands sehr wahrscheinlich eher Frankfurter genannt. Die Geschichte finden wir im Johannesevangelium Kapitel 6. Worum geht es? Es geht um die Geschichte der Speisung der 5000. Und da ist bereits etwas sehr Interessantes, was ihr im Neuen Testament erkennen könnt. Die drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, die tragen einen besonderen Namen, die sind sich ähnlich, ja? Markus zuerst, dann die anderen. Und die erzählen die Geschichte. Das Johannesevangelium, das später geschrieben wurde, hat nicht den Schwerpunkt, eine kontinuierliche Geschichte zu erzählen, sondern Johannes sucht sich die Schwerpunkte raus. Interessant zum Beispiel, dass beinahe die Hälfte des Johannesevangeliums ausschließlich von der letzten Woche im Leben von Jesus Christus handelt. Nicht wahr? Aber eine Geschichte erscheint überall. Die Geschichte des Würstchensyndroms. Die scheint einerseits in der Kontinuität der Erzählung der Evangelisten, andererseits beim Setzen von Höhepunkten von Johannes gleichwertig und gleich wichtig zu sein. Wir wollen uns dieser Geschichte nähern. Johannesevangelium, Kapitel 6. Als Jesus hinaufschaute und die große Menschenmenge sah, die auf ihn zukam, sagte er zu Philippus, das ist das erste Würstchen, Philippus genannt, nicht Frankfurter, Philippus: Wo sollen wir Brot zum Essen für diese Menschen kaufen? Und dann heißt es, das sagte er nur, um ihn zu prüfen, den Philippus, nicht wahr? Denn er wusste bereits, was er tun würde. Philippus sagte, ihr müsst euch mal vorstellen, Jesus fragt ihn, das ist schon mal Überforderung Nummer eins, normalerweise lief es umgekehrt. Sie fragten Jesus, jetzt fragt Jesus ihn und er sagt, Ja, so. Ja. 20 bis 30.000 Euro genügen da nicht. Und das sagte er, er hatte bereits Schweiß unter den Arm. Deo gab's noch nicht. Also es triefte Hemd runter. Kopf war rot, Atem war kurz. Dann sagte Andreas, das war der Bruder von Simon. Ja, aber da ist ein kleiner Junge, der hat so sein Lunchpaket von Mutti mit. Ja, da hat es einige Brötchen, einige Fische drin. Andreas sagt, aber ich meine, ist ja sinnlos. Wie soll das reichen für alle? Also der war auch out. Der hatte einen Anflug von Vertrauen, aber merkte, dass sein Vertrauen in kein Verhältnis stand zum Bedarf des Wunders. Also sagte er so, 2 Fische. Es gibt ja dann Bibelausleger, die sagen, das waren Walfische. Stellen sich mir 2 Fragen, wie kommen Walfische in ein Lunchpaket deines Kindes? Und wie trägt dieses arme Kind 2 Walfische mit? Das ist mal die erste Frage. Die zweite Frage, das war ja am See Genezareth. Das ist noch viel schlimmer, wie kommt dieser Walfisch in den See Genezareth? Also irgendwie stimmt da an dieser Auslegung, kann irgendetwas nicht ganz stimmen. Es geht irgendwie nicht auf. Ja, und es kommt noch was dazu. Kennt ihr Asterix? Kennt ihr doch? Wie heißt jetzt der Verleinix? Kennt ihr den Verleinix? Ha? Was hat der? Fische. Ja. Und ist Verleinix geliebt? Nein. Weshalb ist er nicht geliebt? Weil Fische stinken. Und wenn er mal was sagt, dann kommt ein ganzes Rudel Gallier und schlagen ihn. Nein, nein, du verleihst nichts. Deshalb heißt er ja so. Fische stinken. Und jetzt stellt euch diesen Jungen vor, von dem Andrea spricht, mit seinem Lunchpaket. Und die waren den ganzen Tag in der Hitze Galiläas unterwegs. Und was tun diese 2 Fische? Sie riechen himmlisch. Nach Veilchen. Ja, also alles, was der hat, sind 2 Fische, die stinken. Das finde ich ja schon mal ermutigend, nicht? Aber das hört ja nicht da auf. Es gibt ja Brot, und das ist vor allem das deutsche Brot, das ist ja noch 3 Tage frisch. Aber wenn du so eine Baguette kaufst in Frankreich, kannst du auch in Israel kaufen. Wie lange ist die frisch? Die ist keinen Tag frisch. Am zweiten Tag ist sie Gummi. Am dritten Tag wird sie hart. Dann brauchst du bereits den Zahnarzt. Und dieser kleine Junge hat also Brötchen. Ja, nicht Vollkorn. Das ist so Weißkorn, so Weizen, so. Brauchst du zuerst 1 Liter Wasser, damit du das wieder essen kannst. Und genau 2 stinkende Fische und harte Brötchen werden zur Basis eines der größten Wunder Jesu. Was sie hatten, genügte wirklich nicht. Ehrlich. Es genügt wirklich nicht. Hast du dir schon mal überlegt, was du hast? Wenn du glücklich bist in deinem Leben, hast du 2 stinkende Fische in der Tasche und einige harte Brötchen, aber zu mehr wirst du es auch nicht bringen. Wie kannst du sowas sagen? Naja, ich habe das Mikrofon und du nicht, dann ist das geklärt. Dann heißt es im Vers 10, und Jesus sagte, lasst die Menschen sich setzen. Und jetzt kommt ein Satz, den finde ich, der macht überhaupt keinen Sinn. Habt ihr ihn gelesen? Es hatte genügend Gras da. Also im Verhältnis zu zwei stinkenden Fischen und hartem Brot spielt es doch keine Rolle, ob da Gras ist oder kein Gras ist. Ich meine, es spielt absolut keine Rolle. Weshalb steht denn das hier? Es hatte viel Gras da. Also mit stinkenden Fischen und hartem Brot kannst du dich auch in den Dreck setzen. Das entspricht. Wisst ihr, weshalb? Der Autor zeigt, alles war normal. Da ist nur eines nicht normal. Der Ort ist normal, sie setzen sich ins Gras hin. Es ist für alles gesorgt, nur ich genüge nicht. Das ist alles. Zwei stinkende Fische, fünf harte Brötchen. Und genau so geht es uns. Wir haben hier in dieser wunderschönen Halle haben wir schöne Stühle. Und ich habe schon gehört, ihr stuhlt gemeinsam nach dem Gottesdienst. Ich habe mich zwar gefragt, was ihr genau meint damit, aber ich werde das bestimmt noch rauskriegen. Aber es ist so schön hier. Also ich meine nicht das gemeinsame Stuhlen, ich meine jetzt, die Römer haben das gemeinsam gemacht. Aber es ist vielleicht pfälzische Kultur, die ich noch nicht ganz so gut kenne. Alles ist normal. Es gibt in diesem Raum nur etwas, was wir nicht möchten. Wir möchten mehr haben als zwei stinkende Fische und fünf harte Brote. Jeder von uns. Weil jeder von uns weiß eines, was ich habe, genügt nicht. Und es spielt gar keine Rolle, wie viel du hast. Ich meine, wenn du vier Fische hast, die stinken, hast du wohl doppelt so viel? Aber es reicht nicht. Ich kann dir auch 20 stinkende Fische geben. Das Einzige, was sich verändert, ist, du stinkst mehr. Aber im Verhältnis zum Bedarf der Menschen hast du nicht mehr. Ob jetzt da zwei Fische sind, vier Fische, 100 Fische, für 5000 Männer plus 3000 Frauen plus 8000 Kinder, 20.000 Nasen, also kannst du auch 1000 Fische haben. Das ist dann eine Frage, wie groß die sind. Und dort sind die nicht größer als so. Ich gebe dir 100 Fische. Also du kannst 100-mal klüger sein als der Dümmste in der Vineyard Speyer. Du kannst 100-mal besser beten können als der Nichtbeter in der Vineyard Speyer. Du kannst 100-mal vollmächtiger sein als der Unvollmächtigste in der Vineyard Speyer. Das bringt nichts, weil es nicht genügt. Und die Lektion, die Jesus seinen Jüngern zeigen wollte, war, ja, du bist ein Würstchen. Das ist okay. Was für ein Würstchen ist man eigentlich im Elsass? Ein Knackel. Ja, ein Knackel. Ja, ein Knackel. Du kannst ein Knacker sein, gell? Bringt auch nichts. Und die Moral dieser Geschichte ist, wer fokussiert auf das, was er hat, kommt nirgends hin. Wer fokussiert auf den, der alles zu tun vermag, kommt überall hin. Das ist die Moral. Und das hat Jesus seinen Jüngern ganz eindeutig gezeigt. Dann nahm Jesus die Brote, in der Zwischenzeit sind es nicht mehr Brötchen, sondern Brote. Ja, vielleicht hat Johannes gedacht, ich muss da einen Kompromiss schließen mit der Geschichte, sonst wird die nicht geglaubt. Dankte und er ließ es verteilen. Und dann heißt es im Kapitel 6. Und als sie genug gegessen hatten, sagt er zu seinen Jüngern, holt alle Stücke zusammen, die übrig sind. Es soll nichts verschwendet werden. Das war die erste Rede zur Nachhaltigkeit des Verhaltens des Konsumenten in Deutschland. So sammelten sie alles zusammen und 12 Körbe wurden mit dem Brot gefüllt, die nicht gegessen wurden. Die Fische waren weg, weil die hätten in der Zwischenzeit auch noch zu viel gestunken. Ich meine, das geht dann irgendwann gar nicht mehr. Also, du hast nur stinkende Fische und harte Brötchen zu geben. Jesus verwandelt alles, was wir nicht haben, in Versorgung für die Welt um uns herum. So sehr, dass es mehr als genug hat für andere. Und Jesus lässt nichts verschwenden von dem, was er durch dich wirkt. Hast du dich auch schon mal gefragt, du betest für jemanden inbrünstig und es geschieht nichts. Und am Schluss kriegst du noch einen Vorwurf, du hättest irgend falsch gebetet oder weiß ich so einen Quatsch. Weißt du, wovon ich spreche? Und du denkst, beginnst zu zweifeln und wäre ich doch nur wie und wäre doch da mehr und was könnte ich noch machen, damit Gott mich besser brauchen kann. Und du beginnst diese Selbstzerfleischung und dann hörst du plötzlich, dass ein Wunder geschehen ist, das irgendwie mit diesem Nichtwunder in Zusammenhang ist. Das heißt, das, was übrig bleibt und nicht gebraucht wird, wird eingesetzt. Hör zu, wir sind nicht die Herren der Ernte. Wer ist der Herr der Ernte? Jesus. Was sollen wir den Herrn der Ernte bitten? Dass er Arbeiter aussendet. Wer ist der Herr der Ernte? Wer ist der Herr der Ernte? Jesus. Welche Verantwortung tragen wir? Wir sind das Volk des Säens. Aber wir kehren das meistens um. Wir sagen, Jesus, säe du bei deinen Heiden, säe du bei meinen Nachbarn, säe du bei meinen Arbeitskollegen, säe dein gutes Wort, dein Herz, damit ich später ernten kann. Das ist vollständig falsches Konzept. Weil Jesus guckt rund und sagt, hallo, hallo, ist da wer? Ihr habt das nicht ganz gut verstanden. Ihr sollt säen, ich werde ernten, nicht ich säe und ihr erntet. Umkehren. Und das Verrückte beim Säen ist ja das, dass es erklärt Jesus auch bei einem Gleichnis, es gibt ja Saat, die fällt auf den Fels und die Dornen und da siehst du nichts. Aber dann gibt es Saat, die fällt einfach so und du sagst, boah, boah. Wow, 37 Iraner haben sich taufen lassen. Boah. Wir haben ja keine Ahnung, wer gesät hat bei denen. Wir dürfen nur ernten. Versteht ihr den Punkt? In den anderen Geschichten von der Speisung der 5000, jede Geschichte hat so ihre Schönheit. Bei Markus zum Beispiel sagt Jesus zu seinen Jüngern, Johannes hat dann gedacht, das sei also zu, das ist over the top, das ist zu viel. Bei Markus sagt Jesus zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, Johannes gedacht, das schreibe ich nie. Ich meine, wenn ich das schreibe, Mann, die werden mich lebendig verspeisen. Nö, das schreibe ich so nicht. Markus schreibt das, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann heißt es da im Text, aber es war ein Ort, der weit weg von allem war. Und es war bereits spät am Abend. Lidl, Aldi, Edeka waren bereits geschlossen. Und es gab auch keine Tankstellen mit einem Tankstellenshop, die noch geöffnet waren. Und es gab keine Möglichkeit, noch Essen zu kaufen. Und die Jünger sagten, Jesus, könntest du nicht die Öffnungszeiten verändern, damit die Leute einkaufen können. Versteht ihr den Punkt? Markus hat gesagt, hey, das war unmöglich. Und wir dürfen als Gemeinde lernen, dass wir immer in der Unmöglichkeit des Lebens stehen. Wie viel haben wir schon gekämpft um diese Halle? Weißt du, das Dach dann, nur dieses Dachtheater. Und dann brauchten wir Kohle, nicht wahr? Dieses Kohlentheater, Detlef. Und dann das mit der Spendenbescheinigung. Da waren wir so. Und so einige der Leitenden, ich weiß das nicht von denen, aber ich weiß, wie Leitende reagieren dann, wenn sie unter massivem Druck sind, gibt es ein Wort, das sie sagen. Kennt ihr das? Ich kenne das. Mach doch den Scheiß selbst. Das ist so eine typische Ausdrucksform von Leitern, die unter vollständiger Überforderung leiden. Mach doch den Scheiß selbst. Und was geschieht? Die zwei stinkenden Fische und die harten Brötchen genügen. Und diese Gemeinde, die Vineyard Speyer, hat das nicht nur einmal erlebt, die erlebt das permanent. Weil sie eine Gemeinde ist mit dem Würstchensyndrom und dieses Würstchensyndrom heilen lässt durch einen großen Gott, der sich ihr zuwendet, damit die Berufung, die er gegeben hat, durch diese Gemeinde in Speyer und darüber hinaus wirksam wird. Es gibt noch eine Stärke von Reinhard, dem Leitungsteam oder euch als Gemeinde, unabhängig davon, wer daran schuld ist. Habt ihr Frank gesehen? Ja, Handsome Frank. With pretty, wie heißt sie? With pretty Joanne. Fire for Speyer. Und da geht mein Herz auf, wisst ihr weshalb? Bei euch haben nicht nur deutsche Durchschnittsbürger Platz. Ich finde, das ist das Allerschlimmste. Gemeinden, wo es nur deutsche Durchschnittsbürger gibt. Nicht, dass die nicht gut wären. Die sind ja spitze. Die sind ja goldig. Die sind ja super. Die sind ja einzigartig. Die sind gebraucht von Gott. Alles gut. Aber wenn unsere Gemeinden immer schön blond und blauäugig sind, wird es mühsam, weil wir die Schönheit der Unterschiedlichkeit der Schöpfung Gottes nicht sichtbar machen. Und dann sehe ich Delcy hier als Latina. Also wir sind auch in der Stadt, mitten in der Stadt. Wir verteilen Rosen und sie sagt das nicht, aber sie meint, ihr müsst alle kommen. Und alle ist alle. Und wenn ihr nicht alle kommt, dann geht mir das ganze Arg auf den Keks. Das sagt sie nicht so, aber das meint sie so. Ist das nicht schön, dass wir uns selbst sein können? Delcy ist meine selbsternannte Blutsschwester. Also wir sind Bruder und Schwester, deshalb darf ich mir erlauben, solche Dinge zu sagen, die darf nur ein Bruder sagen und nicht ein Außenstehender, ist ja ganz klar. Gell? Ist das nicht einzigartig? Alle Menschen, Völker haben hier Platz. Und es wird nicht mehr lange dauern, da wird euer Leitungsteam auch noch farbiger werden. Weiß nicht, wie Jesus das macht, ist auch kein Befehl. Aber ich weiß, dass er es tut. Und er wird euer Herz riesig machen. Erinnert ihr euch, als die Vineyard Speyer 100 Leute hatte? Wer erinnert sich noch? Hände hoch. War das nicht schön? Das war wunderschön. Man kannte jeden, man hatte kaum Probleme. Es habe nie erlebt. Aber jetzt geschieht was, kommt mehr und mehr. Und ich muss euch sagen, was geschieht, wenn doppelt so viele sind, dann habt ihr, ich sage das ganz leise, doppelt so viele Probleme. Es ist so. Und wenn ihr denkt, wenn viel mehr sind, haben wir mehr Kohle, dann haben wir kein Kohlenproblem mehr, dann muss ich euch sagen, es braucht noch mehr Kohle. Aber wir messen unser Leben der Gemeinde nicht an dem Problem, denn da bleiben wir bei den 2 Fischen und 5 Broten. Wir messen es an ihm. Und das wünsche ich euch. Und ich möchte jetzt die bitten, aufzustehen. Wenn du ein Würstchen bist, du siehst immer, was du nicht hast, zuerst, und nicht, was du hast. Steh doch auf. Dürfte ich alle Würstchen bitten, aufzustehen? Knacker. Frankfurter. Die Schweizer sagen nicht Wiener, sondern Wienerli. Ja, Wienerli, aber es sind ja Twürmli. Mach doch liturgisch, vineyardmäßig Liturgie die Hände auf. Das bedeutet nämlich, unsere Hände sind leer. Fülle du sie mit deiner Gegenwart. Das ist alles, was wir tun können. Jesus, wir bekennen, dass wir Würstchen sind. Es ist das ultimative Bekenntnis unserer Persönlichkeit. Wir sind Würstchen. Aber im Licht deiner Gegenwart haben wir erkannt, dass wir nicht mehr sein müssen. Dass der Unterschied in unserem Leben nicht unser Können, Wissen, Haben ist, nicht unsere Fähigkeiten, nicht unsere Ausstrahlung, nicht unsere Kraft. Der Unterschied bist einzig und alleine du. Und Vater, ich bitte dich, dass du jetzt über uns alle kommst mit der Gegenwart deines guten Geistes. Und diesen Blick auf die Fische und Brote verwandelst, damit wir dich sehen und nicht uns. Nicht wir sind im Mittelpunkt, du bist im Mittelpunkt. Nicht wir sind die Träger, du bist der Träger. Wir sind die Assistenten, wir sind die Werkzeuge. Du bist der Herr und du brauchst uns. Und ich bitte euch, einfach einen Moment zu warten auf den Heiligen Geist, dass er dich berührt, so wie er dich berührt. Und so wie er dich berührt, ist okay. Und wenn du nicht spürst, ist das auch okay. Denn wenn du rumtanzt wie weiß ich wer, bist du nicht geistlicher. Einfach jeder empfängt unterschiedlich.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, und ich erhebe dich.